Hallo Luise.
Hallo Ria.
Ich finde es total schön, dass wir uns heute für unsere erste gemeinsame Podcast-Folge treffen. Ich bin sehr gespannt, wie es uns gelingt und bin neugierig. Wie geht's dir?
Ja, ich bin auch ein bisschen nervös, muss ich sagen, und habe mir überlegt, wie wir denn am besten so einen Podcast über unsere Meereswelten starten können. Und ich glaube, wir stellen uns einfach erstmal vor, oder?
Gute Idee.
Ich bin Luise und ich bin zuständig für die Online-Kommunikation in der Stiftung Deutsches Meeresmuseum und freue mich, heute mit dir hier zu sein, Ria.
Das gebe ich gerne zurück und stelle mich auch sehr gerne vor, und zwar all unseren Zuhörern. Ich bin Ria und der eine oder andere kennt mich vielleicht sogar schon aus einer Führung hier im Ozeaneum. Ich leite hier die Museumspädagogik. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Genau, wenn man sich vorstellt, danach kommt eigentlich immer, worüber sprechen wir? Luise, hast du ein Thema mitgebracht?
Ehrlich gesagt, Ria, dachte ich ja, dass du ein Thema mitbringst. Denn du weißt, für unsere Online-Kanäle suche ich ja immer spannenden Content. Hast du da vielleicht was?
Also wer mich kennt, der weiß, dass ich in meinem Kopf ganz viele Ideen habe. Ich muss mal kurz eine herausholen. Und wenn ich so grübel, also ehrlich gesagt, habe ich mir schon selbst das Stichwort gegeben mit der Führung. Ein Thema ist in jeder Führung immer wieder spannend für jedes Alter. Das ist die Fortpflanzung im Meer. Also, was hältst du davon, wenn wir über Herzklopfmomente im Meer sprechen?
Das klingt sehr gut und es klingt auf jeden Fall nach viel Romantik. Da bin ich ja gespannt.
Abwarten.
Unsere Meereswelten, der Podcast vom Deutschen Meeresmuseum mit Luise und Ria.
Ja, also wenn ich an Herzklopfmomente im Ozeaneum denke, dann fällt mir sofort die Vitrine ein, und zwar die neben unserer langen Rolltreppe. Da zeigen wir ein Finnwalherz und ein menschliches Herz als Flüssigpräparat. Luise, weißt du, welche Vitrine ich meine?
Na klar, die Vitrine kenne ich doch. Wir gehen mal rüber, Ria, dann schauen wir uns das mal vor Ort an. Und vielleicht kannst du unseren Zuhörern nochmal erzählen, was da jetzt eigentlich zu sehen ist.
Okay, also wir sind jetzt mal hier so vor der Vitrine und was sieht man? Also wir haben hier ein großes, schweres Finnwalherz und daneben ein kleineres, leichteres menschliches Herz. Und das liegt natürlich ganz klar daran, dass der Wal an sich ja auch viel, viel größer ist als ein Mensch. Und was man vielleicht nicht auf den ersten Blick an den Herzen erkennt, ist, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Körpergröße und der Herzfrequenz, sprich je größer das Tier, umso langsamer schlägt sein Herz. Und jetzt mal so ein bisschen als kleines Wissen nebenbei. Wenn ein Finnwal an der Wasseroberfläche einfach so locker umherschwimmt, sich sogar ein bisschen treiben lässt, dann schlägt sein Herz 8 Mal in der Minute. Und jetzt die Frage an alle, die zuhören. Habt ihr aufgepasst? Liebe Luise, weißt du es auch? Wie ist das nun? Schlägt das Herz des Menschen schneller oder langsamer als die des Wals?
Na, nach dem, was du erzählt hast, nehme ich mal an, dass es schneller schlägt.
Jawohl, sehr gut aufgepasst. Und zwar etwa 10 Mal so schnell. Und das, wenn der Mensch ganz ruhig und entspannt ist, also ohne Herzklopfen. Nebenbei gesagt, wenn man sich's genau überlegt, taucht der Wal dann ab. Dann verlangsamt sich sein Herzschlag sogar noch, und zwar sehr deutlich. Und wenn ich mich erinnere, dass wir ja Herzklopfmomente im Meer besprechen wollten, muss ich zugeben, wir müssen vielleicht nochmal woanders hin.
Ja, Ria, dann lass uns doch einfach mal weitergehen. Ja, Ria, jetzt haben wir die Rolltreppe genommen und sind jetzt in der Weltmeerausstellung hier im Ozeaneum. Was mir da vorne gleich begegnet, ist ein Exemplar aus der Tiefsee. Wie sieht es denn aus mit den Herzklopfmomenten in der Tiefsee?
Oh, spannend. In der Tiefsee ist es dunkel, es ist kalt und es herrscht ein großer Druck. Wie kann da ein Herz schnell schlagen? Na klar, wenn man zum Beispiel jemanden trifft, der absolut das Licht für einen anmacht.
Das Licht, also wie bei dem berühmten Tiefseeangler.
Ja, genau. Den habe ich gemeint. Schön, dass du es erkannt hast. Ich weiß jetzt nicht, ob die Zuhörer da auch so schnell mitkamen. Aber ja, ein Tiefseeangler, der braucht tatsächlich richtig viel Glück und gute Strategien, um in der Tiefsee, in diesem riesigen Raum quasi, einen Partner zu finden.
Mit Glück und Strategien in einem riesigen Raum einen Partner finden, da muss ich doch gleich an die Partnersuche im Internet denken. Also ist das Liebesleben beim Tiefseeangler so wie bei uns Menschen?
Das wird jetzt spannend, wenn wir weitersprechen, ob da die Zuhörer zu dem gleichen Ergebnis kommen. Aber ich kann mir gut vorstellen, was du meinst, wenn es darum geht, jemanden zu finden. Und dazu ein interessanter Fun-Fact, hätte ich fast gesagt. Na, also nur 20% aller Tiefseeangler finden überhaupt in der Tiefsee einen Partner.
Also, wie bei der Partnersuche im Internet.
Ja, darauf wollte ich hinaus. Also wir stellen uns das mal kurz vor. Er trifft sie, er sieht sie, er will sie und er verschmilzt mit ihr. Immer oder fast immer.
Also okay, bei Verschmelzung sind wir jetzt irgendwie nicht mehr bei romantischen Herzklopfmomenten und dann doch irgendwie weg vom Liebesleben der Menschen oder so ein bisschen. Naja, zurück zur Sache. Wie ist das denn mit der Verschmelzung?
Verschmelzung ist wörtlich gemeint. Das Männchen hat zwei Auswüchse am Ober- und am Unterkiefer und mit denen verbeißt er sich zunächst mit dem Weibchen oder am Weibchen und dann verwächst und verschmilzt er mit der Zeit einfach mit der Haut. Und dann kann man sich das ein bisschen so vorstellen wie eine Dauerehe ohne die Möglichkeit auf Scheidung.
Ja, das nenne ich mal irgendwie Abhängigkeit vom Weibchen.
Ich würde das auch so sagen und ich kann es noch weiter auf die Spitze treiben. Und zwar ist es so, dass ein Weibchen oft mehr als ein Männchen mit sich umher trägt, schwimmt, wie auch immer. Der Rekord liegt zumindest bisher bei 8 Männchen an einem Weibchen. Und das geht natürlich nur, wenn das Männchen deutlich kleiner ist als das Weibchen.
Ja, wenn ich mir das Exemplar hier vor Ort mal anschaue, auch für euch da draußen, das ist dann doch etwas größer. Ich nehme an, es handelt sich hier um ein Weibchen.
Du hast absolut recht. Und wenn ich jetzt so bei Tiefsee bin, dann fällt mir spontan noch ein weiterer Tiefseebewohner ein. Zu dem müssen wir unbedingt auch mal hingehen, Luise.
Ja, Ria, dann lass uns doch einfach mal los. So, Ria. Wir haben ja jetzt eine Abkürzung genommen. Wir sind ja von der Weltmeerausstellung direkt in die letzte Ausstellung im Rundgang des Ozeaneums gegangen. Und wir befinden uns jetzt unter den originalgroßen Walmodellen in der Ausstellung 1:1 Riesen der Meere. Wenn ich so nach oben schaue, sehe ich dieses imposante Modell eines Blauwals. Und vor mir, Ria, in der Vitrine, was genau ist das denn?
Ja, wir sehen hier gemeinsam in die Vitrine mit dem Riesenkalmar. Und zwar ist das Tier als Flüssigpräparat wieder präpariert und ausgestellt. Es handelt sich um ein 6 Meter langes Männchen und es wurde mit einer kleinen Besonderheit aus dem Meer gefischt. Es trug nämlich unter seinem Mantel eine Spermatophore.
Warte, gleich zwei Dinge. Riesenkalmare tragen Mäntel. Das ist ja sehr interessant, aber noch viel interessanter, wie heißt das? Sperma. Wie bitte?
Ich fange mal von vorne an, also mit dem Mantel. Mit dem Mantel ist einfach der keilförmige Mittelteil des Kalmarkörpers gemeint. Der umhüllt einfach die Innereien des Tieres, so wie das der Mantel bei uns im Winter tut. Er hält uns auch irgendwie warm und sicher. So, und jetzt nochmal zur Spermatophore. Es handelt sich dabei um eine Art Paket voller Spermien. Und Wissenschaftler vermuten, dass ein Männchen, immer dann, wenn es auf ein Weibchen trifft, ein solches Paket unter den Mantel sozusagen, ja, man kann schon fast sagen, spritzt.
Das klingt ja jetzt nach pikanten Details in der Tiefsee. Die Frage ist nun aber, warum ein Männchen eine Spermatophore eines anderen Männchens unter dem Mantel trägt?
Wirklich eine gute Frage und lässt sich auch fast gar nicht gut beantworten.
Mir scheint, dass es jetzt auch wieder weniger mit Herzklopfmomenten zu tun hat.
Ja, würde ich auch so sehen. Und diese pikanten Details, die laden natürlich ein bisschen zum Spekulieren ein. Und mehr bleibt uns fast auch nicht. Also wie kam diese Spermatophore unter den Mantel? Es könnte sich natürlich um eine Art Verwechslung gehandelt haben, dass das Männchen dachte, es sei ein Weibchen. Es kann auch sein, dass mehrere Männchen um ein Weibchen gerangelt haben und dann ist es aus Versehen sozusagen an das Männchen geraten. Und es bleibt natürlich auch die Möglichkeit, dass es Absicht gewesen ist. Wir werden es wahrscheinlich nicht ohne weitere Forschung erfahren.
Ja, Ria, das klingt ja nach einem spannenden Projekt, was in der Zukunft mal angegangen werden könnte.
Stimmt, also würde ich auch so sehen. Da fällt mir ein, hast du eigentlich schon genug Material zusammen rund um das Thema Herzklopfmomente mehr?
Ja, Ria, also mein Herz klopft auf jeden Fall. Ich habe viele schöne Dinge mitgenommen und ich habe auch schon eine Idee, über was wir das nächste Mal sprechen könnten.
Eieiei, jetzt machst du mich richtig neugierig. Verrätst du was?
Na, ich sag mal so, der Mantel von dem Riesenkalmar, der hat mich da auf die Idee gebracht, dass es sich auf jeden Fall irgendwie um das Thema Verstecken drehen könnte.
Oh, jetzt bin ich wirklich neugierig. So, und wenn ich weiter grübel, muss ich sagen, vorhin haben wir überlegt, wie wir jetzt einsteigen in unseren ersten Podcast. Wie steigen wir denn jetzt am besten aus? Also ich sag mal mit einer guten Verabschiedung, oder?
Ja, eine gute Verabschiedung muss sein. Also, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Ria, mit dir.
Das gebe ich gerne zurück, Luise. Danke.
Und wir hoffen natürlich, dass es euch auch gefallen hat und freuen uns. Bis bald.
Ich sag auch bis bald. Und ja, beim Podcast Unsere Meereswelten, dem Podcast des Deutschen Meeresmuseums mit Luise und Ria.